Ja, danke für die Einladung und die Einführung. Ich habe den Titel gerade noch ein kleines bisschen geändert. Die Frage ist, ist MS eine Frauenkrankheit? Die Antwort ist jein, weil natürlich auch Männer an MS erkranken können. Aber es sind sehr viel mehr Frauen, die an MS erkranken. Und das trifft für die meisten Autoimmunerkrankungen zu. Warum das insgesamt so ist, das weiß man nicht so ganz genau. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Frauen überhaupt eine stärkere Immunantwort aufbringen können, auch hinsichtlich einer Infektbekämpfung, und Frauen natürlich in der Lage sein müssen, schwanger zu sein und sich und das Kind auch in einer Zeit viele, viele tausend Jahre ohne Antibiotika infektfrei durchzubringen. Frauen reagieren auch stärker zum Beispiel auf Impfungen, aber gleichzeitig bedingt das vielleicht auch, dass sie mehr Autoimmunerkrankungen kriegen. Und wir gehen davon aus, dass MS eine Autoimmunerkrankung ist, bei der, da habe ich jetzt gar kein Bild dazu mitgebracht, aber man sich im Wesentlichen vorstellt, dass Immunzellen in das Gehirn reingehen und gegen die Ummantelung von Nerven eine Entzündungsreaktion auslösen. Und so entstehen Schübe. Und das ist die häufigste Verlaufsform der Multiplen Sklerose. Das verläuft bei 80-85% schubförmig. Das fängt im jungen Erwachsenenalter an. Es gibt Schübe und geht dann bei einem Großteil der Patienten in einen sogenannten sekundär-chronisch-progredienten Verlauf über. Das ist so ein schleichender Verlauf. Beziehungsweise bei 10-15% beginnt das direkt schleichend. Das sind aber meistens ältere Leute. Zwischen 50 und oder 40 und 60, und da ist das Geschlechterverhältnis auch ausgeglichen. Aber bei den Jungen sind es vor allem Frauen. Und was man jetzt weiß von der Multiplen Sklerose aus der Zwillingsforschung zum Beispiel, ist, dass die Genetik 30% ausmacht der Erkrankung. Also wenn ein eineiiger Zwilling eine MS hat, hat der andere ein 30-prozentiges Risiko, obwohl der identisch ist genetisch. Und 70% sind Umweltfaktoren, die man diskutiert. Und hier sind das vor allem Rauchen, Übergewichtigkeit im jugendlichen Alter, nachher im Erwachsenenalter wahrscheinlich nicht mehr. Und diese ganzen, dieses Fenster, um Menschen anfällig zu machen, diese MS zu kriegen, das ist wahrscheinlich so im Teenageralter. Also das kommt immer mehr raus, auch an diesen Daten. Wenig in Vitamin D-Mangel und auch Epstein-Barr, also pfeifersches Drüsenfieber. Interessanterweise auch die Infektion eher im Jugendalter, also wirklich dieses pfeifersche Drüsenfieber, Kissing Disease auch genannt, in Kulturen, wo man eine frühe Durchseuchung hat mit diesem EBV. Das sind typischerweise Kulturen, wo man früh Essen teilt. Da gibt's eher weniger MS. Ne? Also was man vielleicht zusammenfassend sagen kann, ist, dass es eine modernere Erkrankung ist. Vielleicht zu viel Hygiene, zu wenig Sonne, zu viel Rauchen, zu viel Übergewicht im Teenageralter. All das zusammen, aber nur zu kleinen Teilen. Man kann jetzt nicht so wie bei Lungenkrebs, wo man sagt, okay, wenn man raucht und die Lungenkrebsfälle sind zu 80% durch Rauchen verursacht. So ist das nicht, sondern nur kleine Bausteine. Und auch bei den Genen ist es so, die Gene, die man hat, da hat man über 100 kleine Genveränderungen, die jeweils nur einen Mini-Anteil davon ausmachen. Also es ist nicht so einfach, so den einen Grund zu finden. Jetzt gibt es Zahlen, die sagen, das nimmt bei Frauen zu. Und warum könnte das so sein? Also es werden verschiedene Faktoren diskutiert und man hat aber nicht diesen einen Faktor. Und solche Forschung zu machen, das habe ich tatsächlich in den USA gemacht. In Deutschland habe ich so ein Kinderwunschregister, erzähle ich gleich noch was drüber. Aber das ist ganz schön schwierig, weil wenn ich jetzt jemanden frage, der MS hat, und dann zurück einen Fragebogen gebe und sage, ne, was haben Sie denn gegessen, was haben Sie gemacht, dann gibt's da auch eine Verzerrung, weil was dem menschlichen Wesen typisch ist, ist, dass man versucht, Gründe zu finden. Jeder von uns weiß das. Wenn man eine Erkältung hat, dann überlegt man sich, wo war ich, wo habe ich einen Zug gekriegt oder wer hatte eine Erkältung. Und je dramatischer diese Erkrankung ist, desto mehr überlegt man natürlich, was vielleicht ursächlich war. Deswegen ist das ganz schön schwer. Aber diese Faktoren, die diskutiert werden, sind, dass Frauen älter sind, wenn sie Kinder kriegen, dass Frauen weniger Kinder kriegen, dass vielleicht spielt die Pille eine kleine Rolle, dass man weniger in der Sonne ist als früher und wenn man in der Sonne ist. Und im Prinzip stimmt das auch mal. Bei manchen Sachen muss man auch überlegen, kann das denn wirklich sein? Aber wenn Sie jetzt heutzutage gucken, Kinder werden, natürlich soll man keine Sonnenbrände kriegen, aber selbst, sagen wir mal, an so einem Tag wie heute bringen Eltern das, glaube ich, fertig, ihre Kinder einzucremen und zwar mit Schutzfaktor 50. Ich habe das auch, also meine sind auch immer dolle eingecremt worden, weil einem das so eingebläut wird. Und ganz witzig ist, dass ich im Zuge dieser MS-Forschung auch so eine der weltweit bekanntesten Vitamin-D-Forscherinnen kennengelernt habe, die gesagt hat, das ist der totale Wahnsinn bei euch in Deutschland. Ihr habt so viel Angst vor der Sonne und dabei scheint sie nie. Ja, also das ist, wir setzen das vielleicht auch alles ganz gründlich um, was wir so hören. Aber das sind so verschiedene Faktoren, die diskutiert werden. Und ein anderer Faktor auch, dass weniger Frauen als Männer aufhören zu rauchen. Also es hören tatsächlich mehr Frauen als Männer auf zu rauchen. Das waren jetzt Risikofaktoren für das Risiko, überhaupt an einer MS zu erkranken. Wie ist das, wenn man eine MS hat? Das Weiblichste ist natürlich eine Schwangerschaft. Und die Schwangerschaft hat ein ganz spannendes Phänomen bei der MS, das wiederum auch Grundlagenwissenschaftler interessiert, vollkommen nicht entschlüsselt. Die Schwangerschaft macht bei einer MS Folgendes. Ich hatte ja gesagt, die verläuft in Schüben. Wenn Sie sich eine jährliche Schubrate von 1 vorstellen, bedeutet das ein Schub im Jahr, zwei Schübe im Jahr. In dieser Studie, die 20 Jahre alt ist nächstes Jahr, war eine Schubrate da von 0,7, 0,8. Das heißt so alle 15, 16 Monate ein Schub. Und das ist sowas, was ein typisches MS-Kollektiv, ne, da gibt es welche, die haben alle 2, 3 Jahre einen Schub. Und es gibt aber auch welche, die haben 2 Stück im Jahr. So, das ist typisch. Jetzt dieses graue Feld hier ist Schwangerschaft. Und was Sie sehen, ist, dass die Schubrate nicht gleich null ist, aber richtig runtergeht. Und das ist auch statistisch signifikant. Es gibt kein anderes irgendwie Ereignis und kaum ein Medikament, wenn überhaupt eins, was so eine Schubreduktion machen kann wie die Schwangerschaft im letzten Drittel, 80%. Und dann kommt's aber, dann ist hier die Geburt und dann kommt es zu einem Schubanstieg. Bedeutet auch nicht, dass jede Frau einen Schub kriegen wird. 30% bekommen einen Schub, aber die meisten Frauen wissen das und haben große Sorge auch vor diesen Schüben. Jetzt hätte man natürlich diesen Wunsch, so eine Art Biomedizin zu finden, die genau das nachmacht. Ne? Einfach sowas wie schwanger sein, ohne Nebenwirkungen und man hat eine 80%ige Schubratenreduktion. Es gibt ganz viele Hormone in der Schwangerschaft, die hochgehen. Das Östrogen ist eins davon, Progesteron ist eins davon, Schwangerschaftshormon. Und das war auch das Ziel dieser Studie. Die haben sich gedacht, okay, wir glauben, es ist Progesteron und haben das relativ hoch gegeben gegen Placebo und haben weder in der Schubrate noch in den Kernspin-Outcomes gefunden, dass diejenigen, die das relativ hochdosierte Hormon bekommen hatten, einen Unterschied hatten. Was sie aber sehen, das sind hier die Ausschlusskriterien, dass das quasi ein Wunschtraum ist, wenn wir mit Hormonen arbeiten und gar in hoher Dosierung, dass wir da einfach so einen Bio-Schwangerschaftseffekt beschaffen können. Das wissen wir auch aus vielen anderen Indikationen. Die durften nicht stillen mit diesen hohen Hormonen und Ausschlusskriterien von den, also Frauen, die schon mal eine Thrombose hatten, durften nicht mit rein oder Krebs. Und das sind Nebenwirkungen tatsächlich von Hormontherapien. Vor ein paar Jahren war das so, da hat jede Frau in den Wechseljahren Hormonpflaster oder irgendwelche Hormonpräparate bekommen, bis man, weil man auch gedacht hat, Frauen kriegen weniger Schlaganfälle, und kriegen die später und Herzinfarkt, das Östrogen ist ein Schutz. Und dann hat man gedacht, das kann nur gut sein, wenn man das irgendwie verlängert und diese Hormonenersatzpräparate gibt und hat dann aber festgestellt, dass das gar nicht stimmte. Also die Zunahme an KS war eine Zunahme in den Gruppen derer, die die Hormonpräparate bekommen haben, an kardiovaskulären Ereignissen und aber auch an Brustkrebs und Gebärmutterkrebs. Gut, dann gibt es natürlich ein paar Studien, die geguckt haben, wie ist denn das mit der Pille? Letztendlich weiß man das nicht genau. Also es gibt hier ganz wenig Studien. Die eine zeigt, es hat keinen Effekt. Das glaube ich persönlich auch. Es gibt eine andere kleine Studie. Dann ist es bei Publikationen und gerade auch, was Sie in der Laienpresse lesen, da würden Sie nie lesen, die Pille hat keinen Effekt auf die MS, ja, oder auf die Schubrate, sondern es wird in der medizinischen oder überhaupt, ist viel einfacher, was zu veröffentlichen, wo irgendwas rausgekommen ist. Im Prinzip wären die anderen Studien mit den Negativergebnissen aber genauso wichtig, um sich ein Bild zu machen. Aber das ist ganz schwer und auch schwer zu filtern. Ich persönlich glaube, dass kein größerer Effekt ist. Und eine Studie hat gesagt, dass mehr vielleicht auch zu dieser chronischen Verlaufsform übergehen. Es gab dann Kollegen aus Italien, die haben gesagt, okay, wir geben jetzt mal ein Interferon, das ist eine zugelassene MS-Therapie mit so einer Pille zusammen und machen drei Gruppen. Die eine mit Placebo und dem Interferon, also das Interferon ist zugelassen und wirkt bekanntermaßen. Das andere hatte niedrig dosiertes Östrogenpille und das andere ein bisschen höher. Und was die gesehen haben, das war eigentlich schon ganz interessant und es ist schwer, so eine Studie zu machen ohne großes Funding und so eine eigeninitiierte Studie. Aber die haben schon gesehen, dass die in der Kernspinaktivität, und man kann so eine MS auch im Kernspin sehen mit Läsionen, weniger Läsionen hatten. Und das brauchen sie nicht zu entschlüsseln, aber die haben dann nach den Schüben geguckt und haben da gar keinen Unterschied gesehen. Also so eine normal dosierte Pille fällt auch raus. Und dann gab es noch eine andere Studie, die haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt nicht eine normale Pille, es gibt verschiedene Östrogenformen. Es gibt ein Schwangerschaftsöstrogen, das nur in der Schwangerschaft gebildet wird. Das ist das Östriol. Und die haben auch gesagt, okay, wir haben jetzt so gute Therapien, wir müssen auf jeden Fall eine MS-Therapie nehmen. Die haben ein anderes Medikament genommen, das Glatiramer-Acetat, und haben das mit Östrogen kombiniert und haben dann gefunden, dass sie weniger Schübe hatten, aber, das kann man gar nicht lesen, Sie sehen, wie viele Kernspinnenparameter man untersuchen kann. Man kann gucken, sind da weiße Flecken, ist da Atrophie, sind da schwarze Flecken, all das haben die geguckt und haben da überhaupt keinen Unterschied gefunden. Und eigentlich muss man sagen, ist das in der MS-Forschung genau andersrum. Das Kernspinnen würde eher einen Unterschied anzeigen als die klinische Aktivität. Und so beginnt man auch alle ersten MS-Studien, indem man Kernspinnuntersuchungen macht, weil die Kernspinnaktivität 10- bis 15-fach höher ist, als die Leute wirklich Schübe kriegen. Also das konnte man nicht zeigen. Und dann kam auch noch raus, dass sie irgendwie mit der Statistik ein bisschen geschummelt haben. Deswegen sind wir auch mit diesem Wissen, dass diese Schwangerschaft so stark schubreduktiv wirkt, nur so weit, dass man tatsächlich nur in echt schwanger werden kann, um diesen Effekt auszunutzen und nicht, dass dem nicht mit Hormonen begegnen kann. Jetzt sind wir aber 20 Jahre weiter und wir haben in der MS-Therapie unglaublich viele Medikamente dazu bekommen, das letzte im September. Und auf das nächste warten wir jetzt schon seit ein paar Monaten und eigentlich schon über das ganze Jahr. Da hat unsere europäische Zulassungsbehörde prüft da gerade noch. In den USA ist das schon zugelassen. Es gibt ganz wenig Erkrankungen, wo wir so viele neue Medikamente bekommen haben wie bei der schubförmigen multiplen Sklerose. Und die können wir auch ganz gut behandeln. Was wir noch nicht so gut behandeln können, ist die schleichende Verlaufsform. Aber die schubförmige MS können wir wirklich ganz gut behandeln. Und weil ich ja gesagt hatte, die MS ist eine Erkrankung von jungen Frauen, spielen der richtige Umgang mit diesen Medikamenten natürlich eine Riesenrolle. Und zwar spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen die Mutter. Die Mütter vergessen sich gerne selbst. Die wollen natürlich vor allem, dass dem Kind nichts passiert. Aber gerade bei aktiven Verläufen ist schon auch ein Risiko da, diese Medikamente abzusetzen. Das heißt, wir müssen irgendwie rauskriegen, was ist schlecht für die Mutter, sprich Medikament absetzen, aber natürlich auch, und das schon auch zuallererst, wie ist das mit dem Baby? Ja, und dieses Bild, was ich Ihnen erklären werde, zeigt, das ist jetzt nicht, hat nichts mit der MS zu tun, sondern überhaupt zeigt an, wie viele Daten man braucht, um eine bestimmte statistische Aussage zu treffen. Und wenn man Daten sammelt und sagen will, okay, das Risiko ist so und so viel erhöht, dann muss man erstmal wissen, wie ist das überhaupt das Grundrisiko. Und die beiden wichtigsten Sachen in dieser Tabelle sind vielleicht für die Frauen zumindest spontane Fehlgeburten, Spontanaborte. Und das, da würde man davon ausgehen, und das ist aber alles auch nochmal immer sehr davon abhängig, wie man das überhaupt misst, dass ungefähr 15% der Schwangerschaften in so einem Spontanabort enden. Wenn man dieses Risiko jetzt verdoppelt zeigen möchte von 15 auf 30%, dann braucht man knapp 300 Schwangerschaften, um das zu zeigen. Ein selteneres Risiko, klar, ne, sonst hätten wir hier auch Probleme als menschliche Art zu überleben, ist eine große Fehlbildung. Also, das wissen aber auch viele nicht. Große Fehlbildungen kommen nicht nur vor, wenn man irgendwelche Medikamente oder irgendwas eingenommen hat, sondern einfach auch so, natürlich. Und das Risiko liegt ungefähr bei 3%. Also 3% der Schwangerschaften enden in großen Fehlbildungen. Wir erfassen Fehlbildungen hier, das sind so weltweite Raten. Wir erfassen unsere großen Fehlbildungen in Deutschland in der Region um Mainz. Da ist es so, dass verschiedene Krankenhäuser an diesen Fehlbildungszählen teilnehmen. Und da gibt es dann Kinderärzte, die speziell geschult sind. Also das heißt, die haben so eine Schulung, wenn die Kinder schon ein bisschen komisch aussehen von ihrer Physiognomie, dann werden die nochmal speziell untersucht. Also sonst wird man bei so einem Kind, macht man erstaunlich wenig. So ein Kinderarzt im Vergleich zum Erwachsenenarzt bleibt sehr gelassen, wartet immer erstmal ab, wie entwickeln die sich. Beim Erwachsenen macht man schnell mal irgendwie ein Röntgenbild oder nimmt Blut. Wenn man in Mainz guckt, haben die sogar eine Fehlbildungsrate von 6%. Einfach nur, weil diese Kinder von diesen speziell geschulten Kinderärzten untersucht werden und nicht, weil jetzt in Mainz es besonders gefährlich ist, zur Welt zu kommen. Und dann brauchen sie aber 700 Schwangerschaften, weil das Risiko viel kleiner ist, um das verdoppelt zu zeigen. Und das ist diese Waagschale, die wir eben haben, die Mutter und das Kind. Und diese Anzahl der Schwangerschaften, die findet sich auch wieder, auch jetzt unabhängig von der MS, für alle Therapeutika, die man sich vorstellen kann, ist das auch unsere Zulassungsbehörde sagt, okay, wenn man so 300 Schwangerschaften hat unter einem Medikament und da ist nichts Schlimmeres passiert, dann kann man sich schon einigermaßen sicher sein, dass das nicht total giftig ist. Hat man 1000 Schwangerschaften, da kann man sich schon ziemlich sicher sein. Ganz seltene Sachen würde man aber nicht finden. Ne? Hat irgendjemand eine Idee, also wenn man an Medikamente und Schwangerschaft denkt und an schlimme Sachen, denkt man natürlich an Contagan. Hat jemand von Ihnen eine Idee, mit wie viel Schwangerschaften man da hätte schon was sehen können? Also wenn man 20 gehabt hätte, dann hätten 8 bis 10 Kinder schon dieses typische Fehlbildungsmuster aufgewiesen. Das hat wirklich bei 40-50% der Schwangerschaften zu diesen typischen Extremitätenfehlbildungen geführt. Und wenn das mal einer gesammelt hätte, wenigstens 20, ja, da hätte man echt schon ganz schnell sagen können, hier, hallo, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Okay. Weil es diese Daten nicht gibt, und das hatte ich eben auch schon berichtet, habe ich 2006 beschlossen, nach so einer Patientenveranstaltung, weil die Patienten mich genau die Sachen gefragt haben, so ein bundesweites Schwangerschaftsregister zu gründen, was ich hier in Bochum angesiedelt habe. zu Beginn erstmal wirklich mit der Fragestellung, sind diese Therapien schädlich? Und wir rufen die alle 3 Monate an. Und weil wir viele Fragen jetzt auch gekriegt haben, wie sich die Kinder entwickeln, haben wir das ausgedehnt mit einer ganzen großen Horde Doktorantinnen und rufen bis 6 Jahre nach der Geburt an. Und die ersten größeren Publikationen sind tatsächlich auch erstmal Publikationen zur Sicherheit von Medikamenten. Und 2 davon, die vorher auch bei diesen Kombinationsstudien Interferone oder das Copaxone und hier auch das Natalizumab, da konnten wir zeigen, dass es okay ist, darunter schwanger zu werden. Das hat tatsächlich auch weltweit das Verhalten verändert, mit diesen Medikamenten umzugehen. Und da haben wir also Glück, dass die wenigsten Medikamente die meisten Medikamente sind nicht fruchtschädigend. Das ist auch eigentlich ganz interessant. Man hat viel Angst davor und das ist auch berechtigt, weil man erstmal die Sicherheit braucht. Aber die meisten sind tatsächlich nicht fruchtschädigend. Jetzt sind wir aber so weit gekommen mit unseren MS-Therapien, dass wir Leute, und da reicht hier diese alte Kurve gar nicht aus. Ne? Wir haben locker, ich habe viele Patienten mit 2 Schüben im Jahr. Und dann stelle ich die ein auf eine wirklich wirksame MS-Therapie und diese Schübe, ich kann diese Schübe, oder nicht ich, aber die Medikamente, die ich gebe, können diese Schübe zum Verschwinden bringen. Und dann ist dieses Schwangerschaftsproblem, sprich das Absetzen der Medikation, eventuell ein viel größeres Problem, muss man sagen. Und es gibt Einzelfälle von Frauen, die sich verschlechtert haben, weil wir das haben wir jetzt gelernt in den letzten Jahren, wenn wir ganz stark wirksame MS-Medikamente geben und die weglassen, dann kommen manchmal so viele Entzündungszellen ins Gehirn rein, dass sich die Erkrankung verschlechtern kann, beziehungsweise dass es sogar Einzelfälle gibt von Patienten, die verstorben sind, nur weil sie ihre MS-Therapie abgesetzt haben. Und Schwangerschaft ist natürlich ein Problem, weil es in der Regel Absetzen bedeutet. Und viele Medikamente, die wir geben, sind monoklonale Antikörper. Monoklonale Antikörper sind Antikörper, die im Labor hergestellt werden und die gegen eine bestimmte Region gehen. Also das ist eine neue Medikamentengruppe in der Medizin, die aber auch immer mehr angewandt werden wird. Und einen monoklonalen Antikörper erkennen Sie immer daran, dass der hinten mit MAP aufhört. Monoclonal Antibody heißt das. Und so ein Monoclonal Antibody dann gibt es noch ein Präfix. Dieser hier heißt Natalizumab. Und dieses Zumab heißt, der hat schon ganz schön viel Protein in dem Antikörper vom Menschen. Also es ist fast gleich, aber nicht ganz. Es sind auch so ein paar Mausproteinstrukturen drin. Und wenn der heißen würde Mumab, dann wäre der vollkommen humanisiert. Dann hat er eine ganz gleiche Antikörperstruktur, wie ein Mensch hat. Was dann auch schon wieder bedeutet, dass das Allergierisiko ein bisschen unterschiedlich sein kann. Ne? Wenn man Fremdeiweiße gibt, kann man reagieren. So, jetzt ist mit diesen Antikörpern das sind echt wirklich elegante Medikamente, die Medizin in vielen Bereichen verändern. Und die Antikörper sind an sich große Moleküle. Die muss man spritzen, entweder in die Vene oder subkutan. Was bedeutet, wenn man was spritzen muss, bedeutet das meistens, es ist ein großes Molekül, ein großes Eiweißmolekül. Kleine Moleküle kann man in eine Tablette schaffen, große Moleküle muss man anders geben. Das Lästige an diesen großen Molekülen ist, dass man die irgendwie spritzen muss. Das mag natürlich keiner gerne. Der Vorteil ist, wenn man jetzt zu diesem Schwangerschaftsthema geht, dass die nicht überall hinwandern können. So ein großes Molekül kann zum Beispiel nicht einfach über so eine Plazenta, so einen Mutterkuchen drüber wandern. Erstmal so ganz generell. Jetzt gibt es aber eine Besonderheit. Ein Kind, also ein Fetus, hat noch kein Immunsystem. Das fängt im Prinzip erst spät in der Schwangerschaft an, sich überhaupt zu entwickeln. Und das ist was wirklich in den ersten Monaten nach der Geburt reift, so ein Immunsystem. Und jetzt hat der Körper was eigentlich Schlaues eingerichtet. Der pumpt Antikörper von der Mutter zum Kind. Das ist wie, als würde man das Kind schon intrauterin impfen. das kommt zur Welt und hat schon Nestschutz. Und dieses System kann aber selbstverständlich nicht unterscheiden, hat auch wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir irgendwann ankommen im Jahr 2017 und monoklonale Antikörper geben. Das tut die dann auch in diesen Transport rein. Und das bedeutet, dass man das Kind mitbehandelt. Und manchmal, also dann passiert dasselbe wie bei der Mutter auch an Reaktion. Plus vielleicht noch so eine kinderspezifische Sache. Und tatsächlich haben wir dieses Beispiel hier, dieser eine Antikörper ist ein Antikörper, der sehr stark wirkt und sehr effizient ist bei der MS-Behandlung. Wir hatten Frauen, die so schwere Schübe gekriegt haben, wenn die den abgesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen das wieder in der Schwangerschaft geben und konnten das dann auch bei den Babys messen. Und in der Tat gab es vorher nur Tierexperimente und wir haben dann gezeigt, dass die Babys eine weniger rote Blutkörperchen und Blutplättchen haben. Das geht immer wieder weg, aber das hat tatsächlich auch zu einer Veränderung des Beipackzettels geführt. Das kann man machen, aber man muss wissen, dass man dass die Babys dann auch kontrolliert. So, es gibt dann noch eine andere Sorte von Antikörpern, die gibt man einmal. Und dann macht man, das ist einer, der heißt Alemtuzumab. Den gibt man einmal vor, also im Jahr 1, macht man 5 Infusionen, dann macht man ein ganzes Jahr nichts. Und dann gibt man im zweiten Jahr nochmal 3 Infusionen und dann wartet man, vielleicht bleibt die MS ruhig für 5 oder 10 Jahre. Manchmal braucht man noch eine dritte Infusion. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir gucken mal, wie es da mit den Schüben aussieht in der Schwangerschaft. Und was Sie sehen hier, ist, dass das waren die Schübe, bevor die Alemtuzumab bekommen haben. 3 Schübe im Jahr vorher, 4 Schübe. Also das heißt, die waren viel kränker als die mit den 0,8 Schüben. Das hat aber auch stärkere Nebenwirkungen, deswegen gibt man das eher bei einer aktiven MS. Und dann haben wir geguckt, wie ist das? Die sind dann alle schwanger geworden, diese 12 Frauen. Und wir haben nach den Schüben geguckt in der Schwangerschaft. Und bislang hatte keine von diesen Frauen einen Schub. Das ist noch ein recht neues Medikament. Und jetzt haben wir die ersten 30 Schwangerschaften und diesen immer noch schubfrei in der Schwangerschaft. Das würde man bei so aktiven Frauen nicht erwarten. Also das heißt, wir können auch vielleicht immer bessere Möglichkeiten finden, diese hochaktiven Frauen zu behandeln. Eine andere hormonelle Veränderung ist das Stillen. Die Frage ist, kann man stillen mit einer MS? Da streiten sich so ein bisschen die Wissenschaftler. Es gibt natürlich doch, also ich habe zwar die meisten Schwangerschaften weltweit, aber es gibt auch noch ein paar andere, die auch Schwangerschaften sammeln. Ich finde, dass die meisten Frauen stillen sollten, die möchten stillen sollten können, ganz aktive Verläufe vielleicht nicht. Aber auch das ist ein deutsches Phänomen. Also wenn man, es gibt italienische Kolleginnen, die sich auch für das Schwangerschaftsthema interessieren, die schreiben klare, auch Publikation, wo drin steht, man soll auf keinen Fall stillen und direkt wieder mit der MS-Medikation anfangen. Das Ding mit der MS-Medikation ist, obwohl wir unsere ältesten Medikamente schon 25 Jahre zugelassen sind, wissen wir nicht, wir haben keine Daten, wenn ich direkt nach der Geburt wieder mit dem Medikament anfange, dass man dann weniger Schübe hat. Was auch an den Forschungsprioritäten liegt. Wir wissen dafür, wie jeder kleine Botenstoff sich verändert, wenn ich das Medikament gebe, den ich irgendwie messen kann bei Mäusen oder Menschen. Was wir gemacht haben, wir haben geguckt, wenn jemand ausschließlich stillt, und das ist das, was die Weltgesundheitsorganisation empfehlen würde, die Weltgesundheitsorganisation sagt heutzutage, egal wo man wohnt, ob in einem dritte Weltland oder in Bochum, oder in New York eigentlich 6 Monate voll stillen, kein Tee, kein Wasser, kein anderes Essen. Also so 5 bis 6 Monate, dann fängt man langsam an, Mahlzeiten einzuführen. Und das Besondere an dem Vollstillen ist, dass das einen ganz anderen Hormonhaushalt macht, als wenn man teilstillt oder gar nicht stillt. Das heißt, auch hier hat der Körper eigentlich was Intelligentes eingerichtet. Volles Stillen führt in der Regel dazu, dass die Frauen keine Menstruation haben und somit keinen Eisprung haben und nicht schwanger werden können. Das hat, wenn man wirklich, irgendwann fängt die Menstruation zwar wieder an, das Problem ist, dass man nicht weiß, wann das sein wird, der erste Eisprung, und dann kann man wieder schwanger werden, aber an sich ist es ein Riesenschutz, gegen eine nächste Schwangerschaft, einfach damit der Körper der Frau in der Lage ist, dieses Kind jetzt zu ernähren. Und sobald man eine Mahlzeit ersetzt, hört das im Prinzip auf. Mit dieser, also diese Anovulation, Ausbleiben des Eisprungs funktioniert nur beim vollen Stillen. Und wir haben gezeigt, dass diejenigen, dass die blaue Kurve, die voll gestillt haben, weniger Schübe hatten als die, die nicht oder teilgestillt haben und sogar mit den Medikamenten wieder angefangen haben. Und wenn wir hier den Zeitpunkt Null nicht die Geburt hatten, sondern gesagt haben, Zeitpunkt Null ist, wann ist die erste Mahlzeit eingeführt worden, dann waren diese beiden Kurven gleich. So ein bisschen als Beweis ist wirklich die Einführung von Mahlzeiten. Und weil es Kollegen gibt, die sagen, nee, das stimmt alles nicht, man darf auf gar keinen Fall stillen, wenn es zu viele kleine Studien gibt, dann gibt es immer einen Epidemiologen, der sagt, ich mache sowas wie eine Meta-Analyse. Das sehen Sie hier. Man macht dann die ganzen kleinen Studien zusammen, guckt, ob man die irgendwie vergleichen kann und wertet die so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viele eingeschlossen worden sind. Und dann kommt sowas hier raus, was Sie hier sehen. So ein Diagramm heißt Forest Plot. Diese Striche sind Bäume. Und deswegen Forest. Und dann guckt mal, wenn diese Striche links von der 1 sind, bedeutet das in dem Fall weniger Schübe für die, die gestillt haben. Sind die rechts von der 1 mehr Schübe für die, die gestillt haben. Was Sie sehen, ist, dass nicht nur ich, sondern auch andere gezeigt haben, dass die Frauen, die weniger Schübe, die gestillt haben, im Prinzip weniger Schübe hatten. Letzte Hormonsache, die vielleicht speziell ist. Einer der größten Fortschritte der letzten 46 Jahre, ich glaube 1971 ist Louis Brown geboren worden als erstes Reagenzglas-Baby. Und das ist schon eine Revolution. Also ich glaube, für mich persönlich so die Reproduktionsmedizin und auch die Fortschritte in der Neonatologie sind schon wirklich wegweisend die letzten wenigen Jahrzehnte. Und hier hat sich gezeigt, da gibt man ja auch Hormone, dass die Frauen, wenn die stimuliert werden und nicht schwanger werden, kriegen die mehr Schübe. Wahrscheinlich ist diese Hormongabe nicht hoch genug. Und das ist auch das Problem dieser ersten Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, wenn man nicht richtig hohe Hormondosen gibt, beziehungsweise so eine Interaktion von allen Hormonen hat in der Schwangerschaft, dann kann man es einfach so nicht hinkriegen, diese Schwangerschaft zu simulieren. Und damit komme ich auch zum Schluss. Die MS kommt auch bei Männern vor, ist aber durchaus eine weibliche Erkrankung. Wir können die Hormone noch nicht nutzen. Es wurde früher Frauen, die an der Multiplen Sklerose war, abgeraten, Kinder zu bekommen. Und manche haben das tatsächlich deswegen nicht gemacht, weil der Neurologe gesagt hat, nee, sie dürfen keine Kinder kriegen. Dazu gibt es überhaupt keine Datenlage mehr heutzutage. Und wie Sie an meinem Vortrag jetzt so an Teilaspekten mit den Medikamenten gesehen haben, machen wir eher so ein Feintuning und gucken, welche Medikation ist wie am besten. Und wie betten wir diesen Kinderwunsch in die wirklich ausgefeilten Therapieoptionen ein, die wir jetzt im Jahr 2017 haben? Und wenn Sie Freunde, Bekannte, Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, Schwägerinnen haben mit einer MS, für die dieses Kinderwunschthema eine Rolle spielt, die hier in Bochum oder Nordrhein-Westfalen wohnen, ist es einfach, an Informationen dran zu kommen, weil es immer zweimal im Jahr auch Vorträge gibt für Betroffene oder Interessierte, wo es dann aber viel mehr im Detail drum geht, was man wirklich mit diesen einzelnen Medikamenten macht. Und das ist immer im Josef-Hospital und da gibt es auch eine Sprechstunde dazu. Und da versuchen wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel reinzubringen mit dem Kinderwunsch. Dankeschön.